wenn man wirklich das auch ein bisschen binär sagt, ich sitze auf dem Sofa und bin geschockt und empört und ohnmächtig, oder ich sitze auf dem Sofa und sage, von der Scheiße lasse ich mich nicht beeinflussen, ich tue jetzt was, und zwar XY, weil das liegt in meinem Möglichkeitsraum, dann ändern wir nicht die Welt in dem Augenblick, zugegebenermaßen. Aber wir erleben die Welt völlig unterschiedlich.
Es bringt nichts, über Dinge zu jammern, die wir nicht ändern können. Stattdessen brauchen wir Zuversicht. Das sagt meine Gesprächspartnerin Vera Starke. Sie ist Wirtschaftspsychologin und systemische Organisationsentwicklerin und begleitet seit vielen Jahren Unternehmen in Veränderungsprozessen. Außerdem ist sie Mitgründerin des Berliner Think Tanks Next Work Innovation, in dem sie zur erfolgreichen Transformation von Arbeit im digitalen Zeitalter sowohl forscht als auch berät. Ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat für diesen Podcast und ich dieses, wie ich finde, sehr spannende Interview mit ihr führen durfte. Viel Spaß bei dieser Folge. Frau Starker, wenn wir schauen, was Sie geschrieben haben, was Sie veröffentlichen, der zentrale Begriff ist Zuversicht. Wann ging es eigentlich los? Wann, vor vielen Jahren wahrscheinlich, gab es irgendwann mal diesen Begriff, der irgendwie immer stärker wurde. Wissen Sie noch, wie es damit losging?
Also der, für mich ging es mit dem Begriff ganz konkret letztes Jahr los, als ich gemerkt habe, also eigentlich von Haus aus ein zuversichtlicher Mensch. Ich komme aus dem Rheinland, da hat man so ein bisschen mehr Zuversicht.
Sie sind alle zuversichtlich, ne, die Rheinländer, ne? Es kürt wie es kürt.
Ja, irgendwie schon, ne? Tätner wie Jutjange, genau. Und ich habe gemerkt, boah, das macht mir was. So langsam steigt auch bei mir der Wasserpegel irgendwie höher und ich erschließe mir die Welt immer über Bücher. Deswegen ist das Erste, was ich gemacht habe, zu gucken, gibt es Bücher zu diesem Thema? Und bin auf ein tolles Buch von dem Ulrich Schnabel, dem Wissenschaftsjournalisten, gestoßen und habe gedacht, okay, das ist ein sehr gutes Buch, aber wie würde man es eigentlich schreiben, wenn es so Oma Erna von der Straße auch lesen soll? Also wir alle irgendwie. Naja, und dann ist das Thema und die Befassung mit dem Thema nochmal so richtig entstanden.
Also es stieg immer weiter hoch, haben Sie erzählt. Was waren das denn für Erfahrungen, vielleicht für Krisenerfahrungen? Das Gefühl, ich brauche jetzt einen Begriff, der mir auch Halt gibt.
Na, ich habe halt, also das auch bei meinen Klienten gemerkt, in der Beratung oder im Coaching, dass das immer sorgenvoller wurde und auch so Spiralen entstanden sind, so sprachliche Spiralen von Jammern, von Stress. Das habe ich schon sehr deutlich bemerkt und eben dann bei mir auch die Frage, was ist denn eigentlich die Antwort? Also wir können es ja nicht einfach hinnehmen, wie es ist, sondern wir müssen irgendwas tun. Und dann bin ich durchgegangen, ist es eigentlich die Hoffnung, auf was hoffe ich eigentlich? Nee, Hoffnung habe ich eigentlich nicht. Gibt es Grund, optimistisch zu sein? Dann habe ich gedacht, nee, irgendwie auch nicht so richtig. Also ich habe keinen Punkt, wo ich es dran festmachen würde. Und so habe ich mich durchgehangelt und habe irgendwann gedacht, aha, guck mal, Zuversicht ist eigentlich ein Konstrukt zweiter Ordnung. Das speist sich aus eben diesen unterschiedlichen Perspektiven. Und was mir eigentlich am allerbesten an der Zuversicht gefällt, da werden wir bestimmt noch drüber reden, ist, dass Zuversicht ein Tun ist.
Etwas Aktives, aber ich will vorher noch mal kurz auf das Thema, auf den Begriff Hoffnung eingehen. Mhm. Also viele sagen, komm, wenn man keine Hoffnung hat, dann ist so alles zu spät. Das ist Ihnen wahrscheinlich zu passiv, ja? Also Hoffnung ist man, da ist man nicht selbst in Aktion, sondern man hofft auf das, was irgendwie passiv einem widerfährt. Oder wie würden Sie das beschreiben?
Ja, das ist in der Tat, ich meine, jetzt bin ich katholisch aufgewachsen. Ne?
Rheinländerin, klar.
Hat man noch einen besonderen Bezug zur Hoffnung. Aber in der Tat ist es für mich eher was Passives zu sagen, ich hoffe darauf, dass irgendetwas passiert. Was aber eben nicht unbedingt in meiner Sphäre liegt. Und ich bin traumapädagogisch auch ausgebildet und da weiß ich, dass das Tun einen ganz großen Unterschied macht im Erleben von Krisen. Und deswegen hatte die Hoffnung mir da nicht gereicht.
Und der Optimismus als zweiter Begriff, der reicht dann auch nicht, weil das ist quasi einfach so ein Blick auf die Welt, wo man aber nicht selbst aktiv wird. Oder wie würden Sie Optimismus beschreiben?
Na, also ich zumindest für meinen Teil brauche für den Optimismus wirklich auch Anhaltspunkte, die mich optimistisch stimmen. Und ich finde, genau die gehen uns gerade so ein bisschen verloren. Man wartet ja auf die kleinsten Signale, wo man denkt, aha, guck mal, jetzt haben die sich zusammengeschlossen, das könnte uns optimistisch stimmen. Aber ich finde, da ist man auch abhängig von den Anhaltspunkten und auch eher außerhalb meiner Sphäre.
Ist das wirklich so? Ist es nicht eine Frage der Wahrnehmung? Also wenn man quasi, wir kommen gleich zur Zuversicht, aber mit einer größeren Zuversicht ins Leben hineinschaut, dass einem dann auch Dinge auffallen, die man sonst gar nicht sehen würde?
Bei der Zuversicht auf jeden Fall. Ne? Also das Ganze, die ganzen Konstrukte haben was zu tun damit, wo lenke ich meine Aufmerksamkeit hin? Das ist ihnen allen gemein. Ich kann auch nur Hoffnung erleben, wenn ich meinen inneren Fokus auf die Dinge ausrichte, die mir Hoffnung machen können. Und beim Optimismus ist das eher, ich finde, es ist so eine Grundhaltung, durchs Leben zu gehen. Und das ist auch, ich würde auch sagen, ich bin ein optimistischer Mensch, aber das Ausmaß der Dichte, die da angeboten wird, sage ich mal, in Geisterbahn, das war zu viel. Das hat meinen Optimismus so ein bisschen ins Wanken gebracht.
Also Geisterbahn heißt irgendwie rein, keine Ahnung, was passiert, man wird erschreckt, ja, es kommt noch etwas Furchtbares.
Kaum fährst du um die Kurve, kommt das nächste Gespenst, ja. Ich bin ein Kind der 80er, ne, da gab es noch diese alten Geisterbahnen mit diesen ruckeligen Wagen. Und
tolles Glätte, ne, die dann plötzlich so auftauchen vor der Nase.
Ja.
Ja, absolut. Ja.
Und deswegen haben wir das Bild auch fürs Buch genommen, fürs erste, weil wir gesagt haben, das ist wie so ein Dauerloop in der Geisterbahn, ja.
Also man weiß, es kommt was, aber es kommt auf jeden Fall nichts Lustiges, es kommt was Schlimmes. Und man ist sozusagen dauernd in dieser Anspannung und das entzieht einem dann Energie.
Und so arbeitet ja letztendlich auch ein Stück unser Gehirn. Ne? Wir haben ja einmal eine Rückspiegelfunktion, wo wir gucken, hatten wir das schon mal, hatten wir das noch nicht. Und wir haben ja gerade eine große Verunsicherung, weil wir ja vieles noch nicht hatten. Also wir können wenig auf Erfahrung zurückgreifen und es hat eine Orakelfunktion. Wir möchten wissen, was als nächstes kommt. Das heißt, unser Gehirn rechnet ein bisschen hoch. Wenn jetzt hier Geisterbahn ist, wird wahrscheinlich um die nächste Ecke auch Geisterbahn kommen. Und dann fangen wir an, unsere Wahrnehmung ein bisschen dahin auch zu fokussieren, Geisterbahn zu suchen.
Also sowas wie meinetwegen die Corona-Pandemie, sowas gab es noch nie weltweit, dass alles zusammenbricht. Ja. Dann gibt es plötzlich einen Krieg in Europa mit der Ukraine. Dann Anfang April entschließt sich Herr Trump, weltweit Zölle zu erheben, die Börsen brechen ein. Also das sind alles so Beispiele, wo etwas passiert, was man sich so halt gar nicht vorstellen kann, oder?
Genau. Und das wiederum prägt uns ja auch in der Erwartung künftiger Dinge, dass auch weiteres passieren könnte, was wir uns nicht vorstellen können. Also unser Gehirn funktioniert ja relativ einfach in diesem Vorhersagemodus. Und das können wir natürlich unterbrechen über gezielte Aufmerksamkeitslenkung. Und das sollten wir auch unbedingt tun. Weil sonst erwarten wir einfach jetzt still und leise und heimlich die nächsten Krisen und das nächste Unvorhergesehene, was gar nicht denkbar war.
Das heißt, wenn ich nichts tue, dann ist mein Gehirn quasi darauf trainiert, oh Gott, da kommt wieder was Schlimmes und damit bin ich schon wieder raus aus der Aufmerksamkeit, raus aus der Energie. Ja. Das heißt, ich muss quasi aktiv etwas dafür tun, um rauszukommen aus diesem Mechanismus.
Ja, wir haben ja mehr Rezeptoren für Negatives im Gehirn als für Positives, was überlebenstechnisch 100% Sinn macht. Ja, wenn ich mich irgendwie mit der schönen Blume am Wegesrand mehr beschäftigt habe als mit dem Säbelzahntiger, war ich halt einfach Geschichte. Dann hat man es nicht überlebt. Das heißt, dass unsere Hauptaufgabe des Gehirns ist ja weniger das Denken, sondern vor allen Dingen der Schutz, der Überlebensschutz und das Filtern. Das ist ja vor allen Dingen Filterorgan. Und dieser Job wird im Moment erschwert über die Dichte, die uns angeboten wird. Ne, Informationsdichte, Overflow und über die Krisendichte.
Ich würde ja vermuten, dass viele dann einfach eine Vermeidungstaktik machen, einfach wegschauen, sich zudröhnen, was auch immer, aber nicht fokussieren auf das Positive. Erleben Sie das auch?
Das erlebe ich sehr sogar. Also bis hin zu Ignoranz stabilisiert mental. Ja, das haben wir auf jeden Fall, das können wir ja beobachten. Es hat ja auch nichts mehr mit Logik zu tun. Und wenn ich die Leute dann höre, die sagen, aber warum sehen die das denn nicht? Und es gibt auch die Studien dazu, dann denke ich immer, naja, bei denen ist ja die Lampe vorne aus. Das meine ich gar nicht abwerten, sondern einfach, wenn wir in diesem Stressmodus sind, Krisenmodus sind, ist halt ein anderes Areal aktiv. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir das total gut lernen können. Das ist gar keine Frage. Aber nicht, wenn wir es einfach passieren lassen.
Und selbst wenn man nicht aus dem Rheinland kommt, ja, das geht.
Ja, exakt.
Ich bin ja auch Rheinländer, also deswegen, ich glaube, uns beiden fällt das vielleicht ein bisschen leichter. Aber was mache ich denn, wenn ich nicht aus dem Rheinland komme? Wie kriege ich das hin?
Also es ist ganz interessant, ich höre jetzt in letzter Zeit häufig die Frage, die fast so ein bisschen aggressiv auch gestellt wird, darf ich denn einfach weggucken? Weil wenn ich über Aufmerksamkeitsfokussiere spreche in Vorträgen oder so, dann sagen die Leute, aber was bin ich denn für ein Mensch, wenn ich da einfach nicht mehr hingucke und sage, ist mir doch egal. So. Schuldgefühl.
Also ein Schuldgefühl fast,
ja,
ne, das dann verbunden ist.
Und
ja.
Man muss aber mal sagen, niemand in Myanmar geht es besser, wenn wir ohnmächtig auf der Couch sitzen. Und in Amerika regelt sich auch nichts, wenn wir empört und wütend auf der Couch sitzen, sondern wir müssen gucken, was ist unser Einflussbereich von dem, was wir wirklich tun können. Das heißt, und da müssen wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken. Ich kann, wie ich es natürlich auch getan habe, spenden für Myanmar um meinen Anteil zu leisten, dass da vor Ort Hilfe geleistet werden kann. Aber dass ich hier sitze und mir das geschockt angucke, macht für niemanden vor Ort irgendwas besser.
Das eine ist ja die Ebene, was ich persönlich mache. Also wie schaue ich in die Welt, wie agiere ich, wo ist meine Energie? Aber dann in Unternehmen zum Beispiel, wenn man ganze Teams hat, die sich auch Sorgen macht, wie geht's denn da? Also was ist da Ihre Empfehlung?
Ich habe mir die Forschung von der Simone Kaufeld gut angeguckt. Die forscht zu sogenannten Jammerzirkeln. Das ist sehr interessant. Was passiert da eigentlich in so einer Ansteckungslogik, würde ich fast sagen. Ne? Einer fängt an zu jammern, der Nächste sagt, wirklich, es ist ganz, ganz schrecklich. Der Dritte sagt auch, ich finde es auch schrecklich. Beim Vierten ist es dann schrecklich. Also wir konstruieren uns ja Wirklichkeit.
Also nicht nur Gähnen steckt an und Lachen, sondern ja, auch exakt. Jammern. Jammern ist genauso ansteckend. Exakt.
Genau, jetzt muss man sagen, die Spiegelneuronen sind noch gar nicht so lange erforscht, irgendwie 2000 oder so, natürlich vorher bei Primaten entdeckt. Und das heißt, dass wir beim Beobachten von Tätigkeiten gehen bei uns im Kopf Areale an, die auch angehen würden, wenn wir es selber täten. Also wenn man das Kind, das Baby füttern will und man will, dass es den Mund aufmacht und man macht selber einen Mund auf, das sieht immer ganz bekloppt aus, Baby macht einen Mund auf. Ich habe auch gedacht, früher wie peinlich, war ich Mutter, ich habe das Gleiche gemacht.
Weil man spiegelt quasi einfach den anderen, ne, auf diese Weise.
Ja, deswegen heult man bei Liebesfilmen und gruselt man sich bei Gruselfilmen und so. Ob das bei sozialen Prozessen so per se ist, das streiten die sich ein bisschen drum, aber wir sehen trotzdem diesen Ansteckungslogik von Stress und Jammern. Und wir haben letztes Jahr gemessen bei über 1000 Mitarbeitenden und Führungskräften, inwieweit diese allgemeine Krisenstimmung angekommen ist in den Unternehmen. Und das war für uns super interessant. 3/4 haben gesagt, ja, ist bei uns angekommen. Und davon ein nicht geringer Anteil hat gesagt, obwohl wir selber gar nicht betroffen sind. Das heißt, wir sitzen hier und es ist ganz schlechte Stimmung, obwohl es unserem Unternehmen gut geht. Und da war uns dann klar, okay, jetzt müssen wir wirklich was tun, weil das können wir nicht auch noch den Führungskräften auf die Schulter legen, dass die jetzt auch noch quasi psychotherapeutisch an diesem Jammerpegel irgendwie rumhantieren.
Ist das nicht übrigens parallel zur Politik, wo viele jammern, oh Gott, es geht uns so schlecht.
Ja.
Und wenn gefragt wird, ja, wie geht's denn persönlich? Ja, mir persönlich geht's eigentlich gar nicht so schlecht.
Ja, absolut.
Da ist auch dieser Gap eigentlich
absolut.
Da,
absolut. Und das ist aus meiner Sicht, deswegen haben wir es auch gemessen, wirklich die Gefahr für die Unternehmen, wenn wir diese Abkopplungsgefahr, die da besteht, weil wir sehen ja die Abkopplungsgefahr im Privaten von der Politik und von staatlichen Institutionen sehr deutlich. Ja, die da oben und wir hier unten. Und das darf uns in den Unternehmen nicht passieren, weil wir ja gleichzeitig in der größten strukturellen Transformation seit dem Zweiten Weltkrieg hängen. Ja, also wir haben ja mehr Transformationsbedürfnisse und Erfordernisse als jemals zuvor. Und deswegen haben wir gesagt, wollen wir das mal untersuchen. Und was wäre denn eigentlich die Antwort von Unternehmen, wenn sich diese Krisenstimmung da bis in die letzte Ritze rein manövriert. Also wie können Unternehmen darauf reagieren?
Und davon muss man ja ausgehen, weil ich glaube, die wenigsten denken, dass übermorgen die Krisen vorbei sind, sondern dass wir wirklich eher erleben eine Zeit, wo es immer so weitergeht, wo immer wieder neue Herausforderungen auf uns einprasseln.
Wobei es interessanterweise, da teilt sich ein bisschen die Welt, weil ich würde immer sagen, wir reden seit 15 Jahren über VUCA, ne, volatil, ungewiss, komplex und ambiguitär. Und ein paar pfiffige Berater haben das ja auch schon wieder abmoderiert, haben eine neue Sau durchs Dorf getrieben, haben gesagt, es gibt neue Konzepte. Ich würde sagen, jetzt ist es VUCA. Also jetzt sind wir mittendrin. Und jetzt müssen wir lernen, irgendwie mit dieser Komplexität und der Ungewissheit irgendwie umzugehen. Und das ist aber nicht mehr eine theoretische Übung, sondern wir müssen es im Tun gerade lernen. Also ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern an Ihre theoretische Führerscheinprüfung. Wir hatten alle Schilder gelernt, alle Regeln gelernt.
Ich habe nur ganz, ganz vage Erinnerungen, muss ich gestehen. Das ist schon länger her, ja?
So, genau. Aber vielleicht erinnern Sie sich dann umso mehr an das erste Mal, als Sie hinterm Steuer saßen und mit der Komplexität des Straßenverkehrs konfrontiert waren. Das ist nämlich gar nicht vorhersehbar. Mhm,
ja.
Das heißt, wir mussten erst lernen, obwohl wir alle Schilder kannten, alle Regeln kannten, das war in dem Augenblick einfach nicht ganz wurscht, aber ein bisschen wurscht. Weil wir mussten lernen, mit der Komplexität der Interaktion der Menschen zu tun zu haben. Das heißt, und ich würde sagen, es ist durchaus vergleichbar. Wir haben uns eigentlich theoretisch darauf vorbereitet. Wir haben viel über Agilität gesprochen, über Resilienz, organisationale Resilienz. Und jetzt brauchen wir es halt. Und jetzt brauchen wir den Schnellkurs.
Also reden hilft nicht mehr, jetzt müssen wir es auch umsetzen.
Nein, wir müssen das jetzt machen. Und das heißt aber, dass wir im Tun bleiben müssen. Wir dürfen jetzt nicht vor lauter Schock sagen, oh je, meine, die deutsche Wirtschaft steht vorm Abgrund. Es gibt ja einen Abgesang nach dem anderen. In meiner Fachsprache sind das Probleminduktionen. Also wir reden uns förmlich auch in diese Probleme rein. Ich will nicht sagen, dass es keine gibt, aber sich ununterbrochen damit zu befassen, wie schrecklich das ist, macht uns gar nicht besser, sondern es führt dazu, dass wir eher reaktiv, eher limbisch reagieren und eben nicht proaktiv gestaltend zukunftsorientiert. Und das ist der Job jetzt.
Dann ist es aber eigentlich eine Katastrophe, was gerade die ganzen Mittelstandsverbände machen, weil die ja sagen, wie schlimm alles ist. Und damit, wenn das stimmt, was sie sagen, dann verstärken sie ja genau diese Stimmung und entziehen den Unternehmen Kraft und Lust, was zum Positiven zu verändern.
Ja, der deutsche Mittelstand ist ja für mich ein totales Phänomen, weil wir haben diese unglaublich vielen schlauen Menschen da. Diese Erfinder, diese Daniel Düsentriebs, diese also wirklich richtig tolle Unternehmerstruktur. Und ich bin der festen Überzeugung davon, dass das Lösungspotenzial an ganz vielen Stellen da ist. Wenn wir aber gucken, was passiert mit einer Person, der ununterbrochen gesagt wird, ist alles Mist und hier auch Mist und da auch Mist und da auch Mist, brauchen wir ganz viel Energie, um uns dagegen zu wehren, um in das Areal zu kommen im Gehirn, wo die Innovationen sind. Das ist nämlich ein anderes Areal. Da bin ich aber nur drin, wenn ich mich gerade nicht unter Gefahr erlebe. Und deswegen ist diese innere Stabilität gerade, der Fokus auf das Mögliche, also ein radikaler Fokus auf das Mögliche, das Gebot der Stunde aus meiner Sicht.
Aber wie geht es konkret? Also wie kriege ich diesen Fokus hin?
Naja, also wenn man jetzt das auf Verbandsebene sagen würde, da würde man gucken, was ist denn eigentlich, also ich arbeite da sehr viel mit diesem Circle of Influence von Stephen Covey, zu sagen, was können wir als Verband oder was können wir als mittelständisches Unternehmen de facto selber bestimmen? Mal unabhängig von Weltwirtschaftspolitik etc. pp. Welche Schrauben haben wir zur Verfügung, an denen wir drehen können?
Dieser Circle hat ja drei Kreise. Innen ist das, was ich selbst kontrollieren kann. Dann der zweite Kreis, was ich beeinflussen kann. Und draußen ist eigentlich nur Konzern, nur noch Sorgen, wo ich vielleicht staunen kann, aber selbst keinen Einfluss ausüben kann. Das heißt, Sie sagen, der Fokus muss in die Mitte gehen, in den engsten Kreis, das, was ich selbst kontrollieren kann. Also mein eigenes Handeln, mein Reden, mein Denken, also was ich selbst im Blick habe.
Genau, und die ich glaube darüber hinaus, dass wir das jetzt brauchen, über das wir auch seit Jahren schon sprechen, ich auch schon in meinen Büchern darüber geschrieben habe, nämlich Kooperationsintelligenz. Na, also dass der Mittelstand sich zusammenschließt. An viel mehr Stellen, die Geschäftsführerin von Marantec, die hat das mal Open Champion Konzept genannt. Wir brauchen nicht mehr einen Hidden Champion, den Open Champion, wir müssen andere Kooperationsintelligenz im Mittelstand haben. Und ich glaube, die braucht es jetzt. Na, wo können wir Ressourcen teilen? Wo können wir anders mit Ressourcenmangel und Überhang umgehen? Also jetzt zu den Lösungen kommen, zu denen man unter Normalbedingungen nicht kommt. Aber zu denen kommen wir halt nicht, wenn wir die ganze Zeit quasi aufs Ungetüm gucken.
Marantec hat sich ja mit einem Startup zusammengetan schon vor vielen Jahren. Also eigentlich, was Sie sagen, das Gegenteil von ich schotte mich ab. Ich habe eine Krise, jetzt zusammenhalten, abschotten und gucken, dass wir uns verteidigen hinzu. Nee, gerade jetzt müssen wir uns öffnen. Genau jetzt müssen wir schauen, wo finden wir vielleicht Verbündete, mit denen wir es zusammen machen können.
Und das, finde ich, wäre zum Beispiel ein wahnsinniger Impact, den Verbände haben könnten, Mittelstandsverbände, zu sagen, was kann eigentlich unser Impact sein, um das den Unternehmen zu erleichtern. Das ist die Kraft der vielen. Aber auch so praktisch, wirklich ganz praktische Aspekte, was Personalthemen anbetrifft. Ich habe letztes Jahr mit jemandem ein Buch geschrieben aus Norwegen über Architektur. Und die haben in Norwegen zum Beispiel auch einen Mangel an Fachkräften in der Architektur, in der Baubranche. Und haben aber auch diese Zyklen, ne, alle werden geheiert, wenn neue Projekte sind, dann entlassen sie wieder alle, weil keine Projekte mehr da sind, hin und zurück, so wie in Deutschland eben auch. Und dann haben wir gesagt, das machen wir so nicht mehr. Wir schließen uns mit den Büros zusammen, mit den Großen. Und wir bilden einen Personalpool. Und die, die gerade viel haben, die kriegen die Leute, die gerade wenig haben, haben die Entlastung, müssen aber niemand entlassen. Also sie haben einfach eine sehr schlaue Lösung gefunden in Norwegen, wie die mit dieser Situation umgehen, weil sie die Konkurrenz aufgegeben haben und in die Kooperation gegangen sind. Ein Beispiel.
Also mehrere Schultern tragen was zusammen und ich breche nicht mehr allein zusammen, weil in der Krise dann andere mit mir hineingehen, ja, ins Risiko. Ja. Wenn man wegkommt von den Verbänden hin zu deinem Einzelunternehmen, was kann ein Mittelständler, ein Chef, ein Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin machen?
Wir haben für das neue Buch eine Langzeitstudie ausgewertet haben über 10 Jahre, was Unternehmen gut durch Krisen und Komplexität kommen lässt. Und das waren, aus meiner Sicht, waren da drei Sachen sehr bemerkenswert. Das eine ist, die Führungsmannschaft hatte eine hohe innere Stabilität und eine gute Selbstführung. Das heißt, die sind einfach nicht in Panik geraten, sondern die sind innerlich stabil geblieben. Das wäre für mich immer der erste Ansatzpunkt auf der Unternehmensebene zu sagen, haben wir das Risiko zwar auch im Blick, aber sind wir innerlich stabil? Gerät hier irgendjemand in Panik quasi? Weil wir sehen an unserer Studie aus dem letzten Jahr, und da waren auch Mittelständler dabei, dass Arbeit deutlich aktionistischer geworden ist, weil so viele Führungskräfte die Krise so doll erleben, dass sie permanent rechtsrum, linksrum machen und die ganze Organisation schütteln.
Also die Erschöpfung auf der einen Seite von Führungskräften, aber auch die, meinetwegen die, weiß nicht, die Orientierungslosigkeit, weil man gar nicht genau weiß, wo es lang geht. Und das wiederum hat wahrscheinlich dann nochmal negative Konsequenzen aufs Team, wenn man das Gefühl hat, die Führung weiß überhaupt gar nicht, wo es lang geht.
Gallup hat es ja gefragt, nur noch 25% der Befragten sagen, ich bin überzeugt, dass meine Unternehmensleitung die Probleme noch in den Griff kriegt. Das ist ein Viertel der Menschen.
Also wirklich ein Misstrauensvotum für die Chefs, ja. Chefin, ja.
Ja, genau. Und das folgt richtigerweise, wie Sie vorhin gesagt haben, nach dem Misstrauensvotum für die Politik. Also wir haben wirklich ähnliche Themen. Das heißt, wenn ich als Unternehmen würde ich jetzt sagen, wie stelle ich eigentlich Glaubwürdigkeit wieder her? Wie stelle ich Stabilität? Oder vielleicht ist es auch vorhanden, aber wie messe ich denn, ob es noch vorhanden ist? Wie stelle ich Stabilität her? Und Zuversicht kann entstehen auf der Basis eines Plans. Das heißt, ich brauche muss diesen Plan, und zwar im Kontext des Möglichen, ne, des Einflussbereiches entwickeln, den Leuten zu sagen, es ist eine harte Situation. Das ist für uns auch ein schwieriges Moment. Wir haben uns das angeguckt. Das ist unser Plan.
Und das ist quasi auch eine Chance, die Führungskräfte zu stärken, sich zu stabilisieren, damit die wiederum in der Lage sind, stabil auch dazustehen und nicht halt nach links, nach rechts auszuscheren und den Mitarbeitern Angst zu machen.
Wir haben gesehen, dass 3/4 der befragten Führungskräfte in der Studie gesagt haben, sie glauben, das lässt sich nur noch über autoritäre Führung lösen. Und die haben das nicht gesagt, weil die sagen, das ist ein überzeugender Führungsansatz, sondern wir haben in den statistischen Daten gesehen, die sagen das, weil sie das Gefühl haben, sich darüber selbst zu stabilisieren.
Das heißt, die sind selbst so völlig orientierungslos, die wissen nicht mehr, wie sie selbst agieren sollen, dann lieber einfache Modell, top-down.
Klare Ansage.
Ich bin der Boss. Hier gehorsam und gut ist, also quasi völlig absurd, dann zurückzugehen zu diesen alten Mustern, oder?
Ja, völlig. Und das ist, aber wenn wir sehen, das hat so eine lineare Selbstwirksamkeitserleben. Ne? Ich drücke auf den Knopf und das Licht geht an. Das ist ja so eine kausale Selbstwirksamkeitserleben. Und dieses, ne, ich mache jetzt eine Ansage und du machst genau das, was ich dir sage, ist quasi, ich drücke den Knopf, das Licht geht an. Und wir haben ja gesehen, dass Mitarbeitende wiederum was völlig anderes wollen. Die wollen durchaus weiter mitdenken, Ärmel hochkrempeln, mithelfen. Aber die sagen, wir wollen klare soziale Regeln und wir wollen, dass eingehalten wird.
Ich finde das total spannend, Frau Starke, weil ich habe eben auch viele Teams erlebt, wo es umgekehrt war, wo die in der krassen Krise, also in der Corona-Krise gesagt haben, oh, ich brauche Führung. Entscheidet ihr. Ihr seid die Chefs. Bitte entscheidet. Lasst uns da durchgehen. Aber jetzt bitte schnell agieren. Und ich habe ein besseres Gefühl, wenn die Führung weiß, wo es lang geht. Also da war es dann ein bisschen anders, dass man eben dann auch vielleicht, zumindest mein Erleben von vielen Teams, dass eben auch der Wunsch da war nach einer sehr starken Führung.
Also ich glaube, dass wir das so ein bisschen auseinandernehmen müssen. Entscheiden ist nach wie vor Führungsaufgabe. Also ich bin fachlich nicht überzeugt von Unternehmen, die sagen, das wird jetzt hier sozialisiert, die Entscheidungsverantwortung, sondern ich glaube, dass es insbesondere in Krisen klare Entscheidungsallokation braucht. Das heißt aber nicht, dass ich mir nicht die Könnerschaft der Leute einhole, um die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Weil welche Führungskraft ist denn noch in der Lage, die Sachen fachlich so gut zu kennen und zu können, wie ihre einzelnen Mitarbeitenden? Und das wäre verrückt fürs Unternehmen, wenn jetzt die Führungskräfte anfangen, fachliche Entscheidungen zu treffen, die sie gar nicht so gut beurteilen können wie Leute in ihrem Team. Und deswegen würde ich schon sagen, wir bleiben sehr klar bei der Entscheidung durch die Führungskraft, aber über Einflussmöglichkeiten, also dialogische Art durch die Mitarbeitenden. Das muss nur in deutlich besseren und kompakteren Formaten passieren und nicht mehr in Dauermeetings. 8 Stunden lang hintereinander Online-Meetings, die wirklich, wirklich keiner braucht.
Ja. Sie hat eben angesetzt zu sagen, es gibt 3 Faktoren, die sie erlebt in der Studie gesehen haben. Das erste war die Selbststabilisierung der Führungskräfte, dass die innere Stabilität in Frage steht und das ist ein Problem. Was sind die anderen Faktoren?
Also die Unternehmen, die es richtig gut hingekriegt haben, hatten diese innere Stabilität. Die haben fokussiert, weil nicht mehr gesagt, wir haben 40 Veränderungs- oder strategische Initiativen, sondern die haben gesagt, wir fokussieren nur noch auf die 3. Also wir haben ganz viele Themen in Unternehmen, die sind irgendwie wichtig, auch aus HR-Perspektive wichtig, aus Bindung wichtig, aber die sind jetzt wirklich nicht überlebensnotwendig. Das heißt, wie fokussieren wir diese Dinge, damit wir die Ressourcen dahin allokieren, um das, und das war der dritte Punkt, Sie haben es richtig gemacht. Das heißt, die Veränderung, die Sie gemacht haben, haben Sie erfolgreich abgeschlossen durch unter anderem die Fokussierung. Und hier haben wir ja nach wie vor eine Quote von über 80% der Veränderungsprozesse, die scheitern.
80%? Wie kommen Sie zu
über
dieser?
Über 80.
Das ist eine extrem negative, schlechte Zahl. Wie ja. kommt die zustande?
Also ich habe eine Meta-Analyse gemacht von Erfolgsfaktoren und Misserfolgsfaktoren von Change Management aus den letzten 15 Jahren. Und da gibt es auch eine Langzeitstudie dabei, das ist die Change Fitness Studie von der Bundeswehr-Universität München und der Sonja Sackmann und Mutter Reh. Und da ist die Zahl sehr konstant über die ganzen Jahre. Und auch die anderen kommen jetzt zu, ehrlich gesagt, keinen besseren Ergebnissen. Also das rangiert alles so um die 82, 84, 86%. Aber immer jeweils nach eigenen Angaben der Organisation im Sinne von, haben wir unsere Transformationsziele erreicht. Und meine Vermutung ist, dass es bei Restrukturierungen klassischer Art, also sprich die sogenannten harten Restrukturierungen, eine noch niedrigere Quote gibt. Aber da redet keiner drüber. Da hängt ja ein ganzer Beratermarkt dran. Insofern ist das die total geheime Zahl.
Das heißt, die Berater, die dann engagiert werden, die scheitern einfach. Die schaffen es zumindest nicht, halt so einen Veränderungsprozess zum Erfolg zu führen.
Naja, ich komme ja aus der systemischen Organisationsentwicklung. Da würde man ja sowieso sagen, der Berater kann das gar nicht können. Das kann das System nur selber. Aber welche Impulse gibt der Berater halt oder Beraterin ins System? Das ist halt relevant. Und überall da, wo es so mechanistisch wird, ne, Change Management hat einen Anfang und ein Ende und wir messen in Ampelsheets die Umsetzung der Maßnahmen, da kann ich einfach schon von vornherein sagen, das wird scheitern. Dafür brauche ich keine Glaskugel.
Ich brauche den Berater nur, damit er den Hebel findet, wo das Team selbst, das System selbst sich verändern kann.
Also wir zum Beispiel, wenn wir Transformationen begleiten, wir machen immer, immer, immer eine begleitende Organisationsdiagnostik. Wir brauchen Evidenz, weil der Rest ist N gleich 3. Bauchgefühl in komplexen Systemen ist keine gute Idee. Das heißt, wir messen, also wir übersetzen quasi das Ziel des Unternehmers, der Unternehmerin in eine Wirksamkeitsmessung, weil ehrlich gesagt interessiert uns auch nicht, ob die Maßnahmen umgesetzt sind, sondern uns interessiert nur die Wirkung, die im System eingetreten ist.
Und wann ist das System gesund?
Naja, also ich sag mal so, dass wir so bei 100% Erreichung landen, die Wahrscheinlichkeit ist null, weil das sind komplexe Systeme.
Ich meine gar nicht die Prozentzahl, sondern inhaltlich, ne? Wann würden Sie sagen, ist ein System überlebensfähig, robust, wo man sagt, komm, das ist eine gute Organisation, ein gutes Unternehmen?
Es gibt ja diese Forschung von der Sarah Saraswati zum Effectuation-Ansatz, die hat untersucht, was macht eigentlich den Unternehmer an sich aus und gibt so eine Unternehmer-DNA. Ganz spannend. Und sie hat gesagt, eigentlich gibt's sie nicht. Die sind alle wahnsinnig unterschiedlich. Aber sie haben alle eine hohe Kompetenz im Umgang mit Risiko und Ungewissheit. Das heißt, eigentlich ist diese VUCA-Welt, in der wir sind, sind die Unternehmer deutlich besser darauf vorbereitet, weil das mehr ihre DNA ist, als der Manager an sich oder die Managerin. So, das heißt, für mich ist ein gesundes Unternehmen da, wo wir wo ich reingehe und die Leute quasi nach Könnerschaft Entscheidungen treffen. Also wo einfach klar ist, hier geht es nicht um Macht oder um Position, sondern es ist völlig klar, Wissen und Kompetenz hat einen hohen Wert in der Organisation. Prozesse sind auf Nachhaltigkeit angelegt. Also nicht für Jahres- oder Managementzyklen, sondern wirklich das Wirtschaften für die Zukunft, was ja auch ein Unternehmer sehr, also gerade familiengeführte Unternehmen, sehr unterscheidet von managementgeführten Unternehmen. Insofern sehen wir da schon sehr eigene Dynamiken, die aus meiner Sicht, die deswegen eher in der Lage sind, gut durch die Krisen durchzukommen, wo die Großen das eben gerade eigentlich nur über Kapital schaffen.
Aber diese Unternehmer, ich bin selbst Unternehmer, ja, die quasi vielleicht sogar Lust haben, mit Risiken umzugehen, mit Ungewissheit zu bewältigen und zu meistern, brauchen trotzdem gute Teams. Und da haben Sie eben gesagt, die sind nicht stabil, die haben keinen Fokus und die sind in der Umsetzung nicht stark. Ist ja echt ein Problem, ne? Wenn das die drei Faktoren sind.
Naja, was ich meinte, ist eher, dass im Umkehrschluss die das haben, einfach saugut über Jahre durch die Krisen gekommen sind. Und das wäre das Erste, was ich gucken würde, ne, auf Ihre Frage, was mache ich denn jetzt als Unternehmer? Da würde ich mir diese Dinge angucken und sagen, haben wir einen Plan? Also haben wir einen klaren Blick auf die Situation? Haben wir einen Plan, der auf Möglichkeiten, beeinflussbare Möglichkeiten ausgerichtet ist? Wie fokussieren wir auf das? Und haben wir eigentlich alle noch hier vorne im Präfrontalkortex unsere Lampe an? Also sprich Selbstführung, innere Stabilität. Ich würde das auf den Tisch bringen. Ich würde auch über das Krisenerleben mit den Führungskräften sprechen, weil keiner von denen gibt an der Garderobe, wenn sie das Büro betreten, die Seele ab. Also wir nehmen uns ja mit quasi.
Und diese Lampe im Gehirn, auch diese Offenheit, kann man vielleicht auch sagen, wenn die nicht mehr da ist, dann wird ja auch das, um den Bogen zu schlagen zum Anfang, auch dieser Blick in die Welt, dieser zuversichtliche Blick in die Welt, kann gar nicht mehr möglich sein.
Ja, und definitiv, weil das Gehirn kann ja nicht gleichzeitig Überleben sichern und sagen, jetzt, das wäre so, als würde man von Säbelzahntiger, hätte man vor ihm gestanden und gesagt, ach, heute probiere ich mal einen anderen Fluchtweg aus. So ganz innovativ, ja. Also ist ein bisschen basales Beispiel jetzt, aber vom Prinzip her kann man sich das so vorstellen. Wir sind dann innovativ, wenn basale Bedürfnisse bedient sind und Sicherheit, Orientierung und Kontrolle zählt dazu. Und das kann ich ein bisschen trainieren über den Fokus auf Mögliches.
Okay. Und geben Sie noch mal einen Tipp mit, wie ich das trainiere. Das wollen, glaube ich, viele wissen. Wie kann ich diesen Blick auf das Mögliche, den Möglichkeitssinn, gibt's ja auch diesen Begriff, trainieren?
Also ich sage mal, was wir brauchen gerade, ist so eine italienische Basta-Kompetenz. Ja, die italienische Mama, die sagt, Basta jetzt. Ja, weil wir müssen ein bisschen die inneren Diskussionen abbinden, aber auch die Teamdiskussionen. Immer wenn wir merken, es geht ins Jammern, in uns selbst oder im Team, Basta.
Also ein Stoppsignal.
Sofort, ja. Ne, unterbinden. So, was ist das? Also wie eine Platte mit dem Sprung. Können wir irgendwas dran tun? Wenn nein, weg. Was ist das, was wir tun können? Immer wieder den Fokus herstellen auf den Möglichkeitsraum. Und das ist das, was auch, also unser Gehirn ist ja kein Muskel, aber man könnte es ein bisschen damit vergleichen. Wenn wir Jammern trainieren, wird der Jammermuskel immer größer. Wenn wir Möglichkeitsraumfokussierung trainieren, wird das immer größer. Weil das Gehirn an der Stelle sagt nicht, ist das ein hilfreicher Gedanke oder nicht, oder ein unternehmerischer Gedanke oder nicht, sondern ist das ein häufiger Gedanke.
Das ist ein bisschen dieser Spruch, ne? Love it, change it or leave it. Also wenn der Gedanke nicht gut ist, leave it, weg damit oder veränder es, mach es positiv oder es ist gut, dann kannst du es auch lieben.
Ja, wir wissen das jetzt wieder aus der neurobiologischen Forschung. Ja, also wenn man jetzt die Amygdala anguckt, da gibt's ja diese beiden Mandelkerne und das sind ja die, mal so ganz einfach erklärt, die feuern, wenn wir Gefahr erleben, uns bedroht erleben oder so. Und wir wissen, dass wenn Menschen dann ins Tun kommen, da werden die kleiner. Wir wissen auch aus dem Traumabereich, dass wenn Menschen eine traumatische Erfahrung machen und sie etwas tun konnten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine posttraumatische Belastungsstörung kriegen, kleiner ist. So, das Tun liegt aber immer nur im Möglichkeitsraum. Ich kann halt Amerika nicht verändern. Da kann ich nichts tun. Null.
Es ist doch super, dass der Slogan von Impulse-Netzwerk lautet, mach es.
Ja, natürlich. Natürlich. Und was mache ich denn? Das, was ich machen kann. Und dann sind wir beim Möglichkeitsraum.
Wie zuversichtlich schauen Sie in die Zukunft, Frau Starke?
Ich glaube ja an Menschen. Ja, das ist, ich glaube auch an die Innovationskraft. Es ist ein bisschen häuslich bedingt. Mein Vater war so eine Art MacGyver, so ein Erfinder, der hat viel Patente gehabt, obwohl er eigentlich Pilot war. Aber der hat immer gesagt, wenn man die Menschen lässt, die sind schlau, die erfinden die Lösung von morgen. Und ich glaube, es gibt so viele Lösungen von morgen. Und ich glaube auch, dass es sie im Mittelstand gibt. Wir aber oft nicht davon wissen, weil auch die Medien leider häufig die negativen Dinge aufgreifen. Deswegen würde ich mir so wünschen, dass die guten Beispiele, die guten Ansätze, die guten Lösungen mehr Prominenz bekämen.
Und zwar jetzt erst recht, nicht wahr? Jetzt in diesen Phasen.
Jetzt erst recht, genau.
In diesen Phasen, wo so viel Krise auf uns einprasseln, kommt jetzt erst recht drauf an, genau das zu tun.
Ja, und wie gesagt, wenn man sich fragt, ne, wenn man wirklich das auch ein bisschen binär sagt, ich sitze auf dem Sofa und bin geschockt und empört und ohnmächtig, oder ich sitze auf dem Sofa und sage, von der Scheiße lasse ich mich nicht beeinflussen, ich tue jetzt was, und zwar XY, weil das liegt in meinem Möglichkeitsraum, dann ändern wir nicht die Welt in dem Augenblick, zugegebenermaßen. Aber wir erleben die Welt völlig unterschiedlich. Und das wiederum führt dazu, dass unser Gehirn hier oben anbleibt, wo die schlauen Lösungen ja sind, damit wir an dieses Potenzial rankommen. Und das würde ich auch immer als Unternehmer, Unternehmerin sagen, haben wir eigentlich gerade ein Klima, wo die Leute an ihre PS unter der Großhirnrinde quasi kommen. Oder haben wir hier auch Krisenstimmung? Wenn ja, würde ich es ansprechen. Ich würde über Zuversicht, wir haben das gemessen, dass Zuversicht ein Gamechanger ist. Das ist kein... Das ist eben nicht Etet Navajot Yange, sondern wir können sehen, da gibt es wirklich viel Forschung zu, das nennt sich psychologisches Kapital, dass das produktivitätserhaltend ist, dass die Selbstwirksamkeit steigt, dass der Optimismus steigt. Also wir wissen, dass das funktioniert, und damit assoziiert ist natürlich ein gewisser Führungsstil. Also wie geht denn eigentlich zuversichtliche Führung oder zuversichtliche Unternehmensführung? So, die Fragen müssen wir, sollten wir beantworten.
Vielen Dank, Frau Starke, für diesen Einblick in die Forschung und das, was Sie auch selbst machen, wie Sie Unternehmen begleiten. Und ich hoffe, viele nehmen jetzt diesen Begriff Zuversicht nochmal ganz anders wahr und gucken, wie Sie das auch wirklich in Ihrem Alltag einbringen können. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Das war Jetzt erst recht, ein Podcast von Impulse, dem Netzwerk für Unternehmerinnen und Unternehmer. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Montag. Der Podcast ist Teil der Jetzt erst recht-Initiative. Partner ist der Softwarehersteller Lexware. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes.